ARD.
Durchbrüche wären ein Wunder. In der jetzigen Situation kaum möglich.
Das sagt Kreml-Sprecher Peskow vor dem Treffen ukrainischer und russischer Vertreter in Istanbul. Zum dritten Mal gibt es dort heute direkte Gespräche zwischen den Kriegsparteien.
Die Bundesregierung will schneller Rüstungsgüter beschaffen und begründet das mit der Bedrohung aus Russland.
Und die Hungersnot im Gazastreifen verschärft sich immer weiter.
Hallo, ich bin Janine Artist.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, den 23. Juli um 16 Uhr. Der Krieg in der Ukraine hat sich festgefahren. Es gibt kaum noch Bewegung. Ein Ende durch einen Sieg der einen oder anderen Seite wird es auf absehbare Zeit wohl nicht geben. Aber auch auf dem Verhandlungsweg tut sich bisher nichts. Heute gibt es zum dritten Mal ein Treffen in Istanbul, bei dem Vertreter beider Seiten direkt miteinander sprechen. Janine, was ist denn da zu erwarten?
Ja, kurz gesagt, nicht viel. Wir haben ja eben Kreml-Sprecher Peskow gehört. Er rechnet nicht mit Durchbrüchen und damit ist er nicht alleine. Es erwartet eigentlich niemand, dass da heute etwas Entscheidendes rumkommt. Und das liegt vor allem auch daran, dass Russland nach wie vor keinerlei Anstalten macht, von seinen Maximalforderungen abzurücken. Auch das hat Peskow noch einmal ziemlich deutlich gemacht.
Wir haben vor, unsere Ziele zu erreichen. Wir haben vor, unsere Interessen zu sichern und die Aufgaben zu erfüllen, die wir uns von Anfang an gestellt haben.
Unser Kollege Peter Mücke von NDR Info hat vorhin mit unserem ARD-Korrespondenten Uwe Lüb über das Treffen gesprochen. Auch er sagt, die Erwartungen sind gering. Hauptsächlich wird es wohl darum gehen, wieder einen Austausch von Gefangenen und Gefallenen zu vereinbaren. Aber das einzige Thema oder Ziel dieses Gesprächs wird das nach Uwe Lübs Einschätzung nicht sein. Wir hören da jetzt mal rein.
Der ukrainische Präsident Zelensky möchte einem möglichen Treffen der Präsidenten beider Länder näher kommen, in dem Sinne, den Weg dorthin zu ebnen. Aber es wird vor allem um humanitäre Fragen gehen, vermutlich auch den Schutz ziviler Infrastruktur. Das dürfte im Interesse beider Seiten sein. Und Positionspapiere, wie man zu einem Frieden gelangen könnte, die man zuletzt ausgetauscht hatte, werden vermutlich auch weiter diskutiert.
Die Frage ist ja auch immer, wer verhandelt da miteinander und haben diejenigen überhaupt die Prokura irgendwas zu vereinbaren?
Ja, das sind im Großen und Ganzen dieselben Delegationen wie bei den letzten Treffen im Mai und im Juni, auch in Istanbul. Zumindest an der Spitze sind es dieselben Menschen. Auf ukrainischer Seite führt Rustem Umerov die Delegation an. Er war ja bis vor kurzem Verteidigungsminister seines Landes. Jetzt ist er Chef des Sicherheitsrates. Und Russland schickt wieder Wladimir Medinsky, der früher auch mal Minister war unter Präsident Putin. Jetzt ist er Präsidentenberater. Das heißt also, hier sind keine Überraschungen zu warten. Aber vielleicht ist es ja ein gutes Zeichen, wenn sich dieselben Menschen wieder begegnen. Vielleicht gibt es sowas wie Ansätze von Vertrauen, was Verhandlungen zuträglich sein könnte.
Wie weit liegen denn eigentlich die Forderungen und die Positionen auseinander?
Na, die liegen schon nach wie vor sehr, sehr weit auseinander. Aus Moskau heißt es ja sehr beharrlich, die russische Haltung habe sich nicht verändert. Also in Stichworten Waffenlieferstopp des Westens an die Ukraine, Abtretung der Ukraine von Gebieten an Russland, Stopp der Mobilmachung. Und das bedeutet ja aus ukrainischer Sicht de facto eine Kapitulation des Landes. Und daran erkennt man schon, wie weit die Positionen auseinander liegen, weil das sind eigentlich alles No-Gos für die Ukraine. Die wiederum möchte gerne den Weg ebnen Richtung direkte Gespräche der beiden Präsidenten mit dem Ziel einer Waffenruhe. Ich glaube aber nicht, dass man so weit heute kommen wird.
Jetzt findet das Treffen in der Türkei statt. Erneut, muss man sagen. Was kann denn die Türkei da als Vermittlerin tun?
Also in erster Linie ist die Türkei Gastgeberin. Präsident Recep Tayyip Erdogan, der bringt ja sich und sein Land gern als Vermittlerin, als Vermittler ins Spiel. Tatsächlich ist auch die Türkei eines der ganz wenigen Länder, die gute Beziehungen zu beiden Kriegsparteien, zu beiden Ländern haben, Russland und Ukraine. Und heute wird der türkische Außenminister Hakan Fidan das Treffen wieder leiten bzw. moderieren. Voraussichtlich sind auch dabei der MIT-Direktor, also der Geheimdienstdirektor Ibrahim Kalın und Generalstabschef Metin Gürak. Also das heißt, die Türkei zumindest ist sehr hochrangig besetzt und möglicherweise können sie allein durch diese Besetzung am Ende doch noch ein bisschen mehr vermitteln, als es im Moment den Anschein hat.
Der russische Angriff auf die Ukraine hat ja auch in der deutschen Politik einiges verändert, Stichwort Rüstung. Da hat die Bundesregierung heute beschlossen, dass das schneller gehen muss.
Ja, sie hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, das die Beschaffung beschleunigen soll. Geld ist ja jetzt da, weil es eine Ausnahme bei der Schuldenbremse gibt. Aber Verteidigungsminister Boris Pistorius hat gesagt, dass ein wesentliches Hindernis bei der eiligen Herstellung der Verteidigungsbereitschaft, so hat er das genannt, ein Wust von Regelungen war und ist. Jetzt soll es einfacher werden, öffentliche Aufträge zu vergeben. Unter bestimmten Bedingungen könnten sie in Zukunft nämlich häufiger direkt vergeben werden. Das heißt, da will man sich eine Ausschreibung und lange Prüfverfahren sparen.
Und was steht da sonst noch drin in dem Gesetzentwurf?
Unter anderem steht drin, dass die Produktion von Waffen, Munition und Kriegsmaterial in Deutschland Vorrang hat. Die Bundesregierung will also unabhängiger von ausländischen Herstellern werden. Und dass zum Beispiel beim Bau von neuen Kasernen auch Umweltstandards abgesenkt werden können. In dem Gesetzentwurf steht auch nochmal klar, dass die Bundesregierung eine Bedrohung durch Russland sieht, die der Grund für die Aufrüstung ist.
Wir schauen jetzt noch auf den Gaza-Krieg. In den letzten Tagen ist der internationale Druck auf Israel wieder gestiegen, wegen der katastrophalen humanitären Lage in dem Palästinensergebiet. Es gab den gemeinsamen Appell zahlreicher Staaten, den Krieg sofort zu beenden, und jetzt haben sich auch nochmal Hilfsorganisationen zu Wort gemeldet.
Mehr als 100 Organisationen haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht. Zu den Unterzeichnern gehören zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, Save the Children und Oxfam. Sie warnen, dass sich eine Massenhungersnot ausbreiten könnte. Unser Korrespondent Julio Segador berichtet von der dramatischen Situation im Gazastreifen.
Ali al-Balawi holt sein Handy und zeigt Bilder seiner Tochter Rahaf. Da war sie 2 Jahre alt, sagt der junge Mann. Hier konnte sie noch selber stehen. Hier sehen wir sie neben ihrer Cousine stehen. Sie konnte noch laufen. Während Ali al-Balawi dem ARD-Team die Bilder seiner Tochter zeigt, röchelt das kleine Mädchen. Sie liegt apathisch auf einer alten Matratze in einer Wohnung in Al-Zaitun, östlich von Gaza City. Abgemagert bis auf die Knochen. Rahaf, die jetzt 10 Jahre alt ist, leidet am Rett-Syndrom, einer genetisch bedingten Entwicklungsstörung. Gerade für die geschwächten und kranken Kinder im Gazastreifen wäre eine einigermaßen ausgewogene und gesunde Ernährung überlebenswichtig. Doch seit Monaten kommen zu wenige Hilfsgüter in das Kriegsgebiet. Vater Ali al-Balawi ist verzweifelt. Eigentlich braucht meine Tochter weiches und nahrhaftes Essen. Ich gebe ihr kleine Portionen. Während des Krieges hat sich ihre Gesundheit verschlechtert, denn es gibt weder Obst noch Gemüse. Auf dem Markt gibt es nichts zu essen, nur Brot. Und selbst das ist kaum erhältlich. Seit Kriegsbeginn geht es ihr schlechter. Die Hungersnot im Gazastreifen wird immer größer. In einem offenen Brief warnen nun mehr als 100 Hilfsorganisationen vor einer Massenhungersnot. Die von der israelischen Regierung verhängten Beschränkungen hätten zu Chaos, Hunger und Tod geführt, heißt es in der Erklärung, die von zahlreichen großen Hilfswerken unterzeichnet wurde, darunter Save the Children, die Welthungerhilfe, Ärzte ohne Grenzen und auch Caritas International. Rick Pieperkorn, der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation in den Palästinensergebieten, bestätigt von seinen letzten Gaza-Besuchen diese dramatische Entwicklung, die zunächst die Kinder und möglicherweise bald schon weite Teile der Bevölkerung im Kriegsgebiet betreffen könnte.
We're talking about a real serious problem. You're talking about hundreds of children.
Wir sprechen hier von einem wirklich ernsten Problem. Hunderte von Kindern sind unterernährt. Wir haben das Grauen miterlebt. Wir alle haben die schrecklichen Fälle schwerer Unterernährung gesehen und darüber berichtet. Ich erinnere mich noch gut an meinen letzten Besuch in einer Klinik. Da sieht man ein 5-jähriges Mädchen und als Arzt schätzt man, sie sei 2 Jahre alt. Man sieht die Auswirkungen. Derzeit streiten die israelische Regierung und die internationalen Hilfsorganisationen über die Verteilung von Hilfsgütern. Nach israelischen Angaben stehen fast 1000 LKW voll bepackt mit Nahrungsmitteln, Wasser, Hygieneartikeln und Medikamenten an der Grenze.
Sie könnten von den UN-Organisationen abgeholt werden. Die Vereinten Nationen dagegen erklären, sie bekämen von Israel keine Einreisegenehmigung in den Gazastreifen. Beide Seiten schieben sich gegenseitig den schwarzen Peter zu. Offenkundig zulasten der Zivilbevölkerung, die immer weniger Nahrungsmittel bekommt. Die von der israelischen Regierung propagierten Verteilzentren der privaten Stiftung GHF sind weiter umstritten. Immer wieder kommt es im Umfeld der Verteilzentren zu Schießereien mit vielen Toten. Auch deshalb sind sie für Ali al-Balawi, dem Vater der kranken und völlig abgemagerten Rahaf, und für viele andere Palästinenser keine Option. Zu den Verteilzentren gehe ich nicht. Da erwartet einer nur der Tod. Da gehe ich nicht hin.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Janine Artist aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.